Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 1. Februar, und ich begrüße alle Zuhörer zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen Freitagmittag, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren Freitagmorgen. Ich gehe ein bisschen früher dran in schönen Bayern. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, Frau Kneißl, wir haben heute wieder viele spannende Themen auf der Agenda. Wir möchten sprechen über die aktuelle Lage in Nahost und einen drohenden Krieg zwischen Iran und USA, über die aktuell stattfindenden Unruhen in Minneapolis in den USA. Ein historisches Abkommen zwischen der EU und Indien wird uns beschäftigen, sowie Säuberungen im chinesischen Militär. Aber bevor wir beginnen, Frau Kneißl, wie immer, Sie sind heute etwas erkältet. Man wird es wahrscheinlich auch, entweder haben es die Zuschauer schon gehört, die Zuhörer, oder sie werden es gleich merken, wenn sie beginnen, über die geopolitischen Ereignisse zu sprechen. Sie hat es erwischt, sie sind erkältet. Das zum einen, wie geht es Ihnen, Frau Kneißl? Und zum anderen, wahrscheinlich werden es unsere Zuhörer auch mitbekommen haben, die Forderung, Ihnen die Staatsbürgerschaft zu entziehen, die geht nun in eine nächste Runde. Die ÖVP und die NEOS haben ein Aberkennungsverfahren von Ihnen gefordert. Ihnen soll die Staatsbürgerschaft entzogen werden. Frau Kneißl, was sind hierzu Ihre Gedanken? Wie stehen Sie dazu und wie geht's Ihnen gesundheitlich, Frau Kneißl?
Ja, glücklicherweise bin ich wieder ein wenig dabei, auf den Damm hinaufzukommen. Ich muss am Sonntag Richtung Moskau. Bin froh, dass es mich diese Woche erwischt hat und nicht die Woche zuvor. Das war sehr, sehr intensiv zwischen Moskau und St. Petersburg. Ich darf mich an dieser Stelle wirklich aus tiefem Herzen all unseren Zuhörern und anderen, die mich über welche auch immer sozialen Netzwerke, auf denen ich nicht bin, erreichten, für die vielen guten Geburtstagswünsche, die mich vor 2 Wochen erreichten, und auch für die sehr, sehr sympathischen Worte zum Pony, das von dannen gezogen ist. Die gute Nachricht, ich habe gleich nach meiner Rückkehr, Freunde, ein neues Pony gefunden. Ponys wie Pferde sollten nicht alleine sein, und ich bin aus dem Nachtzug gesprungen, nach Hause gefahren, habe hier das Auto befreit und bin in eine glücklicherweise nicht allzu weite Ortschaft gefahren, wo ich ein kleines Shetland-Pony fand, das zum Vergeben war. Das hat eine Freundin dich gemacht, und bin dann mit diesem Pony und meinem Anhänger und meinem Bekannten, der mir netterweise half, wieder zurückgefahren. Es hatte an dem Sonntag minus 25 Grad. Ich war übernächtig und ich glaube, es hat mich einfach an dem Tag dann erwischt. Und dann war ich einmal 2 Tage knocked out, habe dann aber ab Mittwoch wieder gearbeitet. Und in Fieberdelirium erreichten mich dann auch diese diversen Schlagzeilen, und nicht nur die Schlagzeilen, sondern auch eine ganze Reihe von sehr bösen direkten E-Mails. Ich kann Ihnen folgendes zum Thema Staatsbürgerschaftsentzug sagen. Zum einen nicht das erste Mal. Im Juni 2023 meldete sich der damalige Direktor der Deutschen Akademie, Herr Brix, seines Zeichens auch ehemaliger Botschafter Österreichs in Russland, zu Wort. Er sagte, mit der Anstellung von Frau Kneißl an der St. Petersburger Staatlichen Universität trete ich in die Dienste des russischen Staates, und daher ist mir österreichisches Staatsbürgerschaftswesen die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Es meldete sich dann auch im September 2023 Verfassungsrechtler Heinz Mayer, der das ein bisschen abmilderte, aber meinte, man müsse Kneißl unter Beobachtung stellen. Das alles Grund eben meiner ab Juni 2023 Anstellung an der St. Petersburger Universität. Ich darf für unsere Zuschauer ganz kurz ausführen. Ich habe das Gorky selbst gegründet. Ja, das Gorky steht Geopolitical Observatory for Russia Key Issues. Es ist kein gremlnaher Think Tank, wie das immer wieder in den diversen Gazetten dargestellt wird. Man kann sich über meine Arbeit informieren. Ich habe einen Kanal. Ich beschreibe regelmäßig unsere runden Tische. Da geht's um Iran, da geht's um Versicherungswesen, da geht's um Erdölmarkt. Also ich habe zu keinem einzigen Zeitpunkt Kontakte zum Kreml oder sonst was gehabt in meiner Arbeit. Und dieses Institut wird auch nicht vom Kreml bezahlt. Ja. Ich habe mein Gehalt, das ist ein normales Universitätsgehalt, von der Universität. Ich bekomme auch nicht für Vorträge die außerordentlichen Honorare, von denen die Neos schimpfen. Ich weiß nicht, woher sie all diese Verleumdungen und völlig Falschaussagen Fantasie nehmen. Aber das ist das eine. Das heißt, es ist nicht zum ersten Mal. Es war bereits im Juni 2023 der Fall. Damals, wie gesagt, Einzelpersonen. Es gab den Ruf eben ja auch zuvor immer wieder, wann die letzten Attacken gegen mich von wegen Kneißl möge ausgeliefert werden, sie seien Spion etc. Ich habe mich im Jahr 2022 und 2023 nicht wirklich wehren können. Ich war schlicht mit Überleben beschäftigt. Im Jahr 2022 überlege ich auch einige Wochen auf einer Matratze auf der Straße und ich hatte damals wirklich keine Kraft, mich rechtlich mit irgendwas auseinanderzusetzen, zumal ich auch keinen Anwalt fand, der bereit war, mich zu vertreten im Jahr 2022. Jetzt ist die Lage etwas anders. Wir haben eine Regierung, die oft bereit ist, ein Verwaltungsverfahren zu öffnen, um mir die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Ich kann dazu jetzt einmal Dinge sagen. Ich möchte das nicht hier in der Öffentlichkeit weiter behandeln. Aber zwei Momente, zwei Aspekte. Das eine ist, Staatenlosigkeit ist an sich weltweit verboten. Aus dem einfachen Grund, da wir gerade in den 1930er, 40er Jahren zwei Staaten hatten, oder vielleicht mehr auch, jedenfalls war Österreich darunter, die im großen Umfang ihre eigenen Staatsbürger staatenlos machten. Warum? Weil sie beispielsweise die falsche Religion hatten, Juden waren, weil sie die falsche politische Meinung hatten, vielleicht waren sie Sozialkommunisten oder einfach kritisch gegenüber den Nazis eingestellt und deswegen ausgebürgert. Österreich war damals, hatte fast Rekordwerte, wenn es um die Ausbürgerung eigenen Staatsbürgern ging. Das ist das eine. Der Europarat untersagt die Ausbürgerung von Staatsbürgern. Das ist ein... Ja? Und das andere ist, dass alles, was hier an bösesten Verleumdungen gegen mich neuerlich von einer Regierungspartei diesmal losgetreten wird, das verdient seine eigene Behandlung. Mir die Spionage vorzuhalten, Korruption und vieles anderes ist Verleumdung. Also das kann ich hier nur diese beiden Dinge noch einmal festhalten. Ich möchte mich auch bedanken bei den netten Zusendungen, oder nett ist das falsche Wort, bei denen, die beispielsweise, ich hatte da gestern noch eine sehr richtige E-Mail, schrieb mir eine Dame aus Österreich, dass ein Thomas Bernhard beispielsweise, Schriftsteller, viel, viel Schlimmeres über Österreich sagte. Er bekam Literaturpreise, die applaudierten ihm im Burgtheater für all das, was er über Österreich sagte. Mir wurde zuletzt zum Vorwurf gemacht, weil ich in einem Interview Folgendes sagte: Ich vermisse nicht Österreich, ich vermisse Frankreich. In Frankreich war ich unter Menschen, in Österreich erlebte ich viele Hyänen. Und ich stehe zu diesem Satz, weil ich auf eine Art und Weise geradezu sadistisch vernichtet wurde, als ich, wie gesagt, auf der Straße überlebte, als ich im Libanon überlebte, aber gleichzeitig Zusendungen bekam, Schade, dass es sie nicht erwischt hat, die alte Russensau. Daher habe ich einen gewissen Sadismus und Menschenverachtung erleben müssen über mittlerweile 6 bis 8 Jahre hinweg, die mich zu dem Schluss kommen lassen, dass eben ja fast wie Aasfresser hier Leute nur darauf warteten, bis ich tot war. Und daher der Hyänenvergleich. Also Bernhard, mit dem ich mich nicht vergleichen möchte, hat zu Österreich noch viel härtere, geradezu vulgäre Begriffe gefunden. Die Hyänen entstammen der Zoologie, ein Vierbeiner. Übrigens, ein Prinz Eugen hat in seiner Menagerie in Belvedere Hyänen gehalten, weil ihn diese Tiere faszinierten.
Hm. Ja, Frau Kneißl, das sind wirklich Entwicklungen mittlerweile aus Ihrer alten Heimat, die man kaum mehr wirklich nachvollziehen kann, woher diese Bösartigkeit kommt. Ich würde als Rat an diese Partei geben, sich besser mal darum zu kümmern, dass Österreich wieder wirtschaftlich aufgebaut wird. Damit wäre diese Partei und all die anderen, die diese Forderung stellen, wohl besser beraten, als dagegen die ehemalige Außenministerin zu schießen. Aber das nur am Rande, Frau Kneißl, wir werden auch das hier in unserem Podcast weiter verfolgen, wie sich das entwickeln wird und in den nächsten Folgen auch wahrscheinlich darauf nochmal zu sprechen kommen. Aber zunächst kommen wir jetzt auch gerne mal, Frau Kneißl, auf die aktuellen Entwicklungen der vergangenen 7 Tage auf dem geopolitischen Schachfeld zu sprechen. Denn das US-Kriegsministerium, wie es jetzt hier genannt wird, hat diese Woche eine große Armada von Kriegsschiffen und anderen militärischen Ressourcen in der Nähe des Iran stationiert. Das erklärte US-Präsident Donald Trump in einem Interview zu Wochenbeginn. Er betonte gleichzeitig, dass Diplomatie für Washington weiterhin eine Option darstelle. Laut dem Portal Axios lehnt Trump es ab, über die Optionen zu sprechen, die ihm sein nationales Sicherheitsteam vorgelegt haben. Teheran warnt weiterhin vor schwerwiegenden Folgen im Falle von drohenden US-Militärschlägen. Was genau Trump im Visier hat, ist unklar. Diplomaten haben mehrere Szenarien entworfen. Eine Möglichkeit wären symbolische Schläge gegen die Revolutionsgarden. Eine Alternative wären deutlich umfassendere Angriffe, die darauf abzielen, die Islamische Republik durch die Tötung ihrer Führungsriege zu stürzen. Darüber hinaus besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die USA und Iran ein Abkommen schließen, das einen Krieg dann doch noch verhindert. Laut Steve Witkoff muss ein solches Abkommen jedoch Irans Atomprogramm, sein Langstreckenraketenarsenal und sein Netzwerk regionaler Stellvertreterstaaten thematisieren. Frau Kneißl, was sagt denn Ihr Bauchgefühl? In welche Richtung geht das Ganze gerade? Sehen Sie da eher die Wahrscheinlichkeit eines möglichen Krieges, einer direkten Konfrontation, oder glauben Sie, dass es doch noch möglich ist, dass die beiden Länder sich auf ein Abkommen einigen? Wie ist da Ihre Einschätzung?
Abkommen sehe ich in Sicht. Worüber sollte man sich auch im Moment jetzt unterhalten? Ja, das Vertrauen ist völlig gebrochen. Wir haben in unserer letzten Sendung über die Nichtumsetzung des Iran-Abkommens von 2015 gesprochen. Es gab danach unter der Biden-Administration Versuche, Neuverhandlungen. Aber ich glaube, zu besprechen gibt es jetzt in Teheran und Washington relativ wenig. Aber ich vermute dennoch, und das ist jetzt mein etwas vielleicht zu optimistischer Ansatz, aber ich einmal, dass die USA ihre Most Beautiful Armada, which is beautiful, is sailing across the seas, um Donald Trump zu zitieren, ihre Most Beautiful Armada hier jetzt nicht vollkommen in ein Kriegsgeschehen hineinbringen. Es wird eine gewaltige Drohkulisse aufgebaut, zum einen. Auf der anderen Seite haben nun auch die Iraner entsprechende Drohgebärden über Drohnen, da ist das richtige Wort, nicht Drohnenattacken, aber Sie lassen einfach die Drohnen sozusagen über der, in der Nähe dieser US-Kriegsschiffe in die Luft hochgehen. Es wurde vom iranischen Parlament verabschiedet vor einigen Tagen, die Möglichkeit, die Straße von Hormuz zu schließen. Das wäre nicht ganz was Neues, das ist in den 80er Jahren auch immer wieder der Fall gewesen. Aber natürlich würden hier die Ölpreise vielleicht ein wenig hochemotional durch die Decke gehen für einige Wochen. Also es werden Drohgebärden aller Art von beiden Seiten aufgebaut. Was nun der Sinn und Zweck eines Beschießens durch die Ukraine sein würde, Sie haben das in der Frage bereits ausgeführt, also will man nur Raketenanlagen beschießen à la Juni 2025 während dieses 12-Tage-Krieges oder will man wirklich die Führung der iranischen Islamischen Republik vollkommen zu kappen. Wenn das wirklich das Kriegsziel ist, ja, das muss ja irgendjemand wo verschriftet haben im Pentagon, das eine oder das andere. Wenn das Kriegsziel sein sollte, einen Regime-Change zu führen, dann würde ich mal sagen, heute, hier und jetzt, das funktioniert nicht. Also die gesamte Führung kann man nicht messen ohne Boots on the ground. Also ohne sich wirklich jetzt hier massiv einzumischen. Wir sind nicht im Jahr 2000, als damals Präsident Bush im Verband mit den Armeen, ich erinnere hier im Besonderen an die Briten, an die Ungarn, an die Türken, an die Polen, an die Spanier und an die Italiener damals, also es waren sehr, sehr viele NATO-Armeen, die bereit waren, mit Bush in Irak zu ziehen. Wir kennen, wie das Ganze ausgegangen ist, mit einem massiven Terror, mit einer Zerstörung der SS, mit vielen, vielen Toten in der Zivilbevölkerung, aber auch mit vielen Toten und Schwerverletzten unter den Soldaten der teilnehmenden Armeen. Das heißt, nicht, aber das ist jetzt, wie gesagt, eine Glaubensfrage, dass Trump wirklich das Kriegsziel verfolgt, die Führung der Islamischen Armee, der Islamischen Republik zu kappen. Das geht so einfach nicht. Das hat auch im Irak, eine Weile gedauert. Man hatte damals die gesamte Basisführung einige verhaften lassen. Es gab Schauprozesse. Die meisten wurden hingerichtet, wie auch in Saddam Hussein. Aber deswegen hat man nicht das Land unter Kontrolle gebracht. Was Irak sich erschuf und was auch heute im Irak der Fall ist, ist eine pro-iranische Regierung. Also der Premier Maliki, der mal Premier war, Premier ist, also der ist an sich mehr pro-iranisch als pro-amerikanisch oder würde in irgendeiner Form US-Politik mittragen. Das ist etwas, was vielleicht jetzt in diesen Stunden im Weißen Haus beratschlagt wird. Und wir können nur aus aller Ferne eine Diagnose erstellen, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Drohkulissen auf beiden Seiten. Ist das Kriegsziel, die iranischen Raketenanlagen wie im Juni 2025 nochmals zu beschießen? Dann werden sie das vielleicht machen, dann werden die Iraner reagieren, dann wird auch Israel möglicherweise wie Kriegsschauplatz, dann werden die US-Militärbasen in Katar Kriegsschauplatz. Will man wirklich einen Regime-Change herbeiführen, muss man die US-Armee dort eben entsprechend einmarschieren lassen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr grausam für die US-Armee enden. Stand der Dinge. Und wenn ich jetzt mich versuche, in die Person Trump und seiner unmittelbaren Berater zu versetzen, dann würde ich Folgendes sagen. Machen wir hier eine Kulisse. Sagen wir, wir haben sozusagen gewisse Ziele erreicht, welche auch prima, das wird sich schon finden über eine Pressesprecherin. Und wir wieder weiter.
Hm. Ja, das wären mal konstruktive Vorschläge, Frau Kneißl, wobei bei der derzeitigen Lage, wie Sie wahrscheinlich auch ganz richtig betont haben, es eher unwahrscheinlich ist, dass zu einem Abkommen kommt. Dafür ist zu viel Porzellan zerbrochen. Dafür ist die Lage einfach, hat die Lage sich zu sehr zugespitzt. Ja, Frau Kneißl, und wir bleiben mal in den USA, denn die USA haben derzeit eigentlich nicht nur außenpolitische Herausforderungen, sondern auch massive innenpolitische. Denn diese Woche haben Beamte der US-Einwanderungsbehörde in Minneapolis erneut einen Mann erschossen. Der 51-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Die Schießerei, die ereignete sich einen Tag, nachdem Tausende von Demonstranten noch bei eisiger Kälte gegen das harte Vorgehen gegen Einwanderer protestiert und den Abzug der Bundespolizei gefordert hatten. Die Sprecherin des US-Heimatschutzministeriums teilte mit, dass die angeschossene Person eine Schusswaffe mit zwei Magazinen bei sich gehabt habe. Am Sonntag erhoben dann die ehemaligen demokratischen US-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama ihre Stimme gegen die amtierende US-Regierung. Sie bezeichneten die Erschießung von Alex Pretty als Weckruf. Dies sei ein Moment, der unsere Geschichte für die kommenden Jahre prägen könnte. Nach dem Tod von Alex Pretty jetzt an diesem Wochenende seien die Amerikaner dazu aufgefordert, ihre Stimme zu erheben und Maßnahmen zu ergreifen. Ja, Frau Kneißl, wie fragil schätzen Sie derzeit die innenpolitische Lage in den USA ein?
Vielleicht, wenn ich kurz ergänzen darf, die Sachverhaltsdarstellung. Wir haben mittlerweile zwei Tote in Minnesota. Es wurde das Konsulat Ecuadors gestürmt. Das ist immerhin auch eine schwere Verletzung einer diplomatischen Einrichtung und Bruch von Völkerrecht. Wie kommen diese Bewaffneten dieser Sondereinheit ICI dazu, das Konsulat Ecuadors zu stürmen? Es kam zweifellos zu sehr brutalen Verhaftungen und das alles schafft eine, ich würde sagen, mehr als ein Problem. Es schafft dann geradezu ein Damoklesschwert für die Regierung Trump, weil sich ja auch mittlerweile Republikaner melden, die sagen, das geht so nicht weiter. In dieser Konsequenz wurde auch der Chef von ICI entlassen, George Bonomino, wenn ich mich recht erinnere an seinen Namen. Es wird der Ruf laut, diese ganze Mission umzugestalten, was Trump in eine große Bredouille bringt, weil seine Wahlkampfaussage, wir stoppen die illegale Immigration, deswegen er gewählt wurde und wofür er auch gewisse Fakten vorzuweisen hat, die Weise, wie das jetzt hier umgesetzt wird, so kann es nicht funktionieren. Also das eine ist der Verlust von Menschenleben, die aufgeheizte Stimmung, die innenpolitische Krise. Ich würde sagen, das alles macht eben eine Art Damoklesschwert. Und da geht es jetzt nicht nur um die oft zitierten Kongresswahlen im November. Da geht es einfach darum, wie will man innerhalb des Rechtsstaats USA eine Miliz, ja, das ist ja nicht, das sind nicht jetzt Bundeseinrichtungen, die in dieser Art und Weise vorgehen, mit nicht entsprechend ausgebildeten Sicherheitskräften. Wie will man die weiterhin so schießwürdig schalten und walten lassen? Also Trump hat hier ein gehöriges Problem. Erinnern an folgende Aussage von Trump vor einigen Tagen. Ich konnte ihm auf diesem Video schon ansehen, dass er über die ganze Sache jetzt ziemlich betropst ist. Er meinte, zitiere Trump, and that guy had a gun with him and I didn't like that he had a gun. Also Trump sagte wortwörtlich, dass dieser Sanitäter, der regelrecht hingerichtet wurde mit 11 Schüssen, nachdem er geworden war, mit einer Waffe und mit Munition auf dieser Demonstration unterwegs war. Damit hat er wiederum sehr gefallen, der National Rifle Association, also des US-Waffenverbandes, das US-Recht auf Waffenbesitz in Frage gestellt. In den USA, wir kennen das relativ lockere Waffenrecht, wir kennen die feste Überzeugung vieler US-Bürger, dass sie mit einer Waffe wo auch immer unterwegs sein können. Und das hat ja Trump mit dieser Aussage dann ziemlich in Frage gestellt. Also, dass der auch immer hier was sagt, ob der Präsident selbst, ich würde sagen, dass der Schneeball verdichtet sich zu einer gewaltigen Lawine. Und wie die aus diesem Dilemma rauskommen wollen, weiß ich nicht. Aber genau deswegen wäre es doch angebracht, und ich zitiere hier wieder den iranischen Außenminister, kümmern Sie sich um Ihre eigenen Demonstranten.
Da ist durchaus was dran. Am besten erstmal vor der eigenen Haustür kehren, bevor man sich in die inneren Angelegenheiten eines fremden Staates einmischt. Frau Kneißl, und wir wechseln mal den Fokus von den innenpolitischen Entwicklungen in den USA hin zu einem womöglich historischen Abkommen. Es wurde 2 Jahrzehnte verhandelt, jetzt ist es vollbracht. Indien und die Europäische Union stehen wohl kurz vor dem Abschluss eines umfassenden Freihandelsabkommens. Die EU-Kommission nennt es ein Meilenstein in den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem bevölkerungsreichsten Land der Erde und dem größten gemeinsamen Binnenmarkt der Welt, nämlich der Europäischen Union. Das Abkommen soll jetzt am kommenden Dienstag mit einem offiziellen Akt angenommen werden. Bereits auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bezeichnete die EU-Kommissionspräsidentin das Abkommen als die Mutter aller Deals. Die pathetische Einlassung war erkennbar den sich verschlechterten Beziehungen zwischen der EU und den USA geschuldet. Der Streit um die weitere Unterstützung der Ukraine, die Absicht der Vereinigten Staaten, Grönland zu annektieren, sowie natürlich auch der Zollstreit, die belasten das Verhältnis enorm zwischen Brüssel und Washington. Dieses Abkommen jetzt sieht weitreichende Zollsenkungen und den wechselseitigen Marktzugang vor. Demnach sollen Zölle auf den Großteil der Waren zwischen den beiden Partnern stufenweise gesenkt oder sogar komplett abgeschafft werden. Für europäische Autos etwa könnten die hohen indischen Importzölle auf 10% reduziert werden, wobei allerdings die Zahl der Autos, die zum ermäßigten Zoll eingeführt werden können, gedeckelt ist. 250.000 Autos pro Jahr können nach Ratifizierung des Abkommens aus der EU nach Indien zum niedrigen Zollsatz exportiert werden. Bisher betrug der indische Zoll auf Autos in der EU 110%. Auch für Maschinen, Chemikalien, Pharmazeutika und weitere Industriegüter sind deutliche Zollsenkungen geplant. Frau Kneißl, ist das eine gute Nachricht für Europa?
Ja, also Europa braucht natürlich gute Schlagzeilen, und es waren ja schöne Bilder, die da aus Neu-Delhi rüberkommen. Also ist hier sozusagen im Gleichklang zwischen Brüssel und Neu-Delhi. Aber die erste Reaktion, wenn ich wieder auf Big Daddy zurückkommen darf, von Trump, he's not amused. Also, was die Aussage war, wie können diese verschlafenen Europäer nur jetzt mit den Indern, die auch Schreck mit Russland und Iran im Geschäft, die wir sozusagen doppelt und dreifach bestrafen müssen, wie können sie mit diesen Indern jetzt, ich zitiere Trump, diesen Deal machen? Trump ist, glaube ich, aber ich habe da jetzt nicht das genaue Zitat im Kopf, so weit gegangen zu sagen, was die EU jetzt macht, ist, sie kauft russisches Öl aus indischen Raffinerien. Also Indien ist der größte Kunde Russlands. Dieses Zitat habe ich jetzt nicht genau im Kopf, aber jedenfalls die erste scharfe Reaktion von Big Daddy, das geht so nicht. Also ich würde sagen, in zukünftigen Handelsgesprächen zwischen Brüssel und Washington wird die Tatsache, dass es dieses Abkommen gibt, wahrscheinlich als Schatten wiegen. Das andere ist, dass, soweit ich jetzt in Erinnerung habe, ich habe dazu zwar gelesen, aber ich hatte jetzt so viel anderes im Kopf und war leider eben auch krank. Ich habe jetzt nicht so intensiv darüber mich damit beschäftigt. Nur es ist eine ganze Reihe von wichtigen Gütern ausgenommen. Vor allem natürlich auch, weil aus indischer Sicht man nicht will, dass dieser Markt von europäischen Waren überschwemmt und über Dumpingpreise zerstört wird. Also Substanz dieses Abkommens ist nicht so umfassend, wie es das Mercosur-Abkommen gewesen wäre. Wäre das Mercosur-Abkommen nach 20 Jahren Verhandeln wirklich umgesetzt worden? Wir kennen das Desaster rund um Mercosur, keine Ratifizierung in vielen wichtigen Parlamenten, Ablehnung Mercosur durch Frankreich und natürlich auch eine gewisse Frustration der lateinamerikanischen Partnerstaaten. Es sind gute Nachrichten, es sind schöne Bilder, aber wenn man hier ein bisschen ins Detail hineinzieht, weit entfernt von dem, was Mercosur als Freihandelsabkommen hätte für europäische Importeure gebracht. Und ein weiterer schwarzer Punkt auf der Liste in Washington für die EU.
Mhm. Ja, Frau Kneißl, dann lassen wir dieses Thema erstmal zumindest für den heutigen Tage zu den Akten legen und wir schauen mal rüber von Indien nach China, denn dort ist ein Top-Militär verschwunden. Dieses Mal ist es der wichtigste General und Familienfreund von Machthaber Xi Jinping. Angeblich hat er Details über Pekings Atomprogramm verraten, aber Experten vermuten einen ganz anderen Grund hinter der Aktion. Gegen Zhang Yuqia, wie er heißt, werden wegen Disziplinar- und Rechtsverstößen ermittelt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Peking jetzt in einer knappen Erklärung mit. Diese Formulierung ist in China eine gängige Umschreibung für Korruption. Doch der ranghöchste General der chinesischen Volksbefreiungsarmee sieht sich offenbar auch einem deutlich schwerwiegenderen Vorwurf gegenüber. Er habe wohl Informationen über das chinesische Atomprogramm an die Vereinigten Staaten weitergegeben. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf anonyme Quellen. Xi Jinpings Vorgehen gegen Zhang wäre die bislang härteste Säuberungsaktion des Staats- und Parteichefs innerhalb des Militärs. Ziel ist dabei ein Mann von zentraler Bedeutung, der erste Vizevorsitzende der zentralen Militärkommission, der in der militärischen Befehlskette direkt Xi unterstellt ist. Frau Kneißl, was ist davon zu halten? Wie schätzen Sie das ein, dieses Vorgehen?
Ich habe dazu die Berichte gesehen, aber habe Folgendes vermisst. Das zeigt wiederum auch, wie schwach Journalismus grundsätzlich, egal wo bestellt ist. Im Jahr 2023 wurde ein chinesischer Verteidigungsminister nach nur wenigen Monaten im Amt entfernt, unter ähnlichen Vorwürfen. Ich hatte diesen Verteidigungsminister zufälligerweise im August 2023 auf einer Sicherheitskonferenz in Moskau einer Eröffnungsrede zuhören können. Ich war damals sehr beeindruckt von seinen Inhalten und von der Art und Weise, auch wie er präsentierte. Der Mann war einige Meter weg, völlig weg von der Bildfläche unter diesen Vorwürfen. Wir hatten einen Außenminister, der auch nur wenige Monate im Amt war. Die Diagnose der Kommentaren damals war, sowas hat es noch nie gegeben, dass ein Verteidigungsminister, dass ein Außenminister verschwunden sind. Der Außenminister wurde dann wieder ersetzt durch Wang Yi, der damals an sich ins Politbüro aufgerückt ist. Und der jetzige Kommandant, der hier unter Anführungszeichen gesäubert wurde, ist eben ein wichtiges Mitglied des Politbüros. Politbüro steht in gewisser Weise über den Ministerien und Ministern. Was bedeutet das für die Lage innerhalb Chinas? Ich kann jetzt auch nur hier Soundbites zitieren, die ich gelesen habe. Unter anderem wurde laut in einigen Berichten das Gerücht, dass es jetzt nicht nur um Korruption ging, sondern dass eventuell sogar besagter dabei war, Staatspräsident Xi Jinping verhaften zu lassen. Also vielleicht ein Militärkomplott. Die Lage ist äußerst undurchsichtig. Ich habe China zweimal bereist, einmal lange und intensiv. Das war im Jahr Ende 2007, Anfang 2008 war es. Ich habe damals unterrichtet in einigen Universitäten Und ich erlebte einen relativ lockeren Umgang mit den vielen Veränderungen in China, also von wegen Kommunismus. Was ich aus dem Ganzen schlussfolgern darf, ist, keiner traut keinem. Und in einem solchen Klima eine so wichtige Volkswirtschaft wie die Volksrepublik China politisch und wirtschaftlich durch all die schwierigen Fahrwasser zu lenken, ist natürlich ein Drahtseilakt.
Hm. Ja, das ist es durchaus. Und wenn man da sich mal hineinversetzt in diese Position, in diese Lage, in der China mittlerweile ist, dann ist vieles von dem, was dort gerade geschieht, auch nachvollziehbar oder auch nicht, je nach Perspektive. Frau Kneißl, wir wollen zum Abschluss unseres Podcasts uns heute noch beschäftigen mit massiven Spannungen, und zwar zwischen der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Die haben sich nämlich weiter zugespitzt. Laut Politico wirft Kaja Kallas der mächtigsten Frau der EU intern autoritäres Gebaren vor. Wie das US-Nachrichtenmagazin jetzt berichtete, am Montag bezeichnete Kaja Kallas Ursula von der Leyen in internen Gesprächen als Diktatorin. Ein hochrangiger EU-Beamter wird auch mit den Worten zitiert: Kallas beklage sich privat über den Führungsstil von der Leyen, habe dem aber wenig oder nichts entgegenzusetzen. Der ungewöhnlich scharfe Vorwurf ist Ausdruck eines seit Monaten eskalierenden Machtkampfes an der Spitze der EU. Laut einem Bericht der Berliner Zeitung handelt es sich um die schlechteste Beziehung zwischen einer Kommissionspräsidentin und der EU-Außenbeauftragten seit Schaffung des Europäischen Auswärtigen Dienstes im Jahr 2010. Na, Frau Kneißl, was ist da los? Was sind da Ihre Gedanken?
Ja, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass derartige Vorwürfe gegen Frau von der Leyen erhoben werden. Ich erinnere mich, es gab Petitionsschreiben mit hunderten Unterzeichnern von Kommissionsbeamten, die den Führungsstil von Frau von der Leyen kritisierten, beispielsweise im Vorgehen gegenüber den besetzten palästinensischen Gebieten. Legte sie einfach die Latte vor und folgte nicht in keiner Weise, nahm sie in irgendeiner Weise Bezug auf die Papiere, auf die Argumentationen, die von der Kommission ausgearbeitet waren, die nicht so pro Netanyahu und pro Israel waren, wie das Frau von der Leyen von sich gab. Da war Frau von der Leyen zweifellos Berliner Position immer wieder, sozusagen päpstlicher als der Papst, in diesem Falle israelischer als die Israelis zu argumentieren und einen Netanyahu scheitern und walten zu lassen. Also es ist nicht das erste Mal, wir haben immer wieder auch gehört von EU-Mitgliedstaaten, und das ist nicht nur in Orban, das sind viele andere, die sagen, Frau von der Leyen spricht sich in keiner Weise mit den Regierungs- und Staatschefs ab. Also sie tut einfach das, was sie meint, sei richtig und nötig. Und es gehört dazu, das ist jetzt nicht eine Frage der Höflichkeit, sondern es ist eine Frage der täglichen Arbeitspraxis in so einem Amt, dass bevor man eine große Entscheidung oder Ankündigung in irgendeiner Form macht, zumindest einen Rundumruf an die wichtigsten EU-Hauptstädte, wir wissen, in der EU sind nicht alle gleich. Es gibt die Frei nach George Orwell, die More and Less Equal Animals, also die mehr und weniger gleichen Ungleichen. Aber zumindest müsste man Paris, Rom anrufen. Aber am besten wäre es natürlich, man bespricht sich mit den Leuten, man macht so etwas wie Koordination, wie es zum guten Ton und, wie gesagt, zur politischen Praxis gehören sollte. Dafür gibt es ja auch Kabinettssitzungen oder was auch immer. Sie tut's nicht. Und das hat ihr schon in vielfacher Hinsicht Rügen eingebracht, Kritik, die dann auch öffentlich wurde. Also das erleben wir mit Frau von der Leyen jetzt mittlerweile seit 7 Jahren. Frau Kallas ist vor rund einem Jahr in ihr Amt gekommen. Frau Kallas ist in vielfacher Hinsicht ein Fliegengewicht. Sie hat in keiner Weise eine politische oder persönliche Hausmacht in Brüssel oder sonst irgendwo im internationalen Umfeld. Sie war zwar Regierungschefin eines baltischen Landes namens Estland, aber sie hat abgesehen davon keinerlei wirkliche internationale Erfahrung. Ja, Estland ist nicht der Nabel der Welt. Das Problem ist aber, weil sie aus ihrem estnischen Suppenrand sozusagen nur schwer herausfahren kann, sieht sie alles durch die Brille Estlands. Damit kann man nicht EU-Politik machen. Dafür bedarf es einfach eines gewissen breiteren Horizonts. Entweder man erwirbt sich diesen Horizont in seinen Studientagen oder in seiner Arbeitswelt. Und man sieht hier nur wieder, es war eine Fehlbesetzung, die sich aus diesem Quoten- und Farbenspiel in den EU-Besetzungen ergibt. Jedenfalls beide Personen stehen, ich zitiere hier, die deutsche Presse in einem Zickenkrieg.
Ein Zickenkrieg zwischen Ursula von der Leyen und Kaja Kallas. Als Abschluss unseres heutigen Podcasts, Frau Kneißl, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für Ihre wie immer sehr kompetenten Ausführungen und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Besserung, dass Sie schnell wieder auf die Beine kommen und auch die ganzen Reisen, die jetzt bei Ihnen anstehen, in der nächsten Woche wahrnehmen können, möglichst gesund und möglichst auf dem Bein. Frau Kneißl, alles Gute und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder zusammenkommen.
Das hoffe ich auch, dass wir einander gut und ich mit besserer Stimme miteinander sprechen können. Und ich wünsche all unseren Zuhörern einen guten winterlichen Sonntag. Hier liegen mittlerweile wirklich Tonnen von Schnee. Es schneit und schneit ohne Unterlass. Und hoffe, dass ich Ihnen nächste Woche zugeschaltet sein kann, bei viel, viel besserer Gesundheit.
Ja, das wünsche ich den Zuhörern auch. Auch hier in Deutschland kam einiges runter, zumindest hier in Bayern. Genießen Sie den schönen 1. Februarsonntag in diesem Monat. Und ja, jetzt verbleib auch ich mit den besten Grüßen und freue mich auf eine weitere Folge, dann nächste Woche wieder von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.